Der angegebene Predigttext, über den ich in meiner ganzen Zeit noch nie gesprochen habe, finden wir im zweiten Chronikbrief. Und zwar, ich lese mal das ganze Kapitel. Ich werde nicht auf alles eingehen, aber ich lese das ganze Kapitel des Zusammenhangs wegen. Und so wurde das ganze Werk vollendet, das Salomo tat für das Haus des Herrn ausführte. Und Salomo brachte hinein, was sein Vater David geheiligt hatte, nämlich das Silber und das Gold und alle Geräte, und er legte es in die Schatzkammern des Hauses Gottes. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Vaterhäuser, der Kinder Israels in Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn hinaufzubringen. Aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König an dem Fest, das heißt am 7. Monat. Und es kamen alle Ältesten von Israel, und die Leviten trugen die Lade. Und sie brachten die Lade hinauf samt der Stiftshütte und allen heiligen Geräten, die in der Stiftshütte waren. Das trugen die Priester und Leviten hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich zu ihm versammelt hatte, standen vor der Lade und opferten Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in dem Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn der Cherubim breitete die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden von der Lade aus vor dem Sprachort sehen konnte. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie blieb dort bis zu diesem Tag. Also als das geschrieben wurde, heute steht sie nicht mehr da. Es war nichts in der Lade, als nur die zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israel einen Bund machte, als sie aus Ägypten gezogen waren. Und es geschah, und das ist der Predigttext jetzt, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Hermann, Jedutun und alle ihre Söhne und ihre Brüder in weißen Leinen gekleidet dastanden mit Zimbeln, Harfen und Lauten, östlich vom Altar, und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, und den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Es geht also um die Fertigstellung und die Einweihung des Tempels. David bekam ein schlechtes Gewissen. Ich will es mal so sagen. Er sprach zu Nathan, dem Propheten: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz. Und die Lade Gottes, die steht da, noch da, wo wir sie hingestellt haben, unter einem Zelt. Das ist doch für die Lade Gottes nicht würdig. Denn mit der Lade Gottes, so hat es Gott damals schon in der Wüste verordnet, wollte er ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart unter dem Volk Israel geben. Und es wurde auch oft und meistens so gehandhabt, aber auch die Lade wurde unter bestimmten Bedingungen auch missbräuchlich gebraucht. Gerade drum, aber es war nun mal so, Aber Gott hatte sich selbst dazu bekannt, dass diese Lade die Gegenwart Gottes offenbaren sollte, damals in der Stiftshütte. Diese Lade Gottes kann doch nicht einfach unter einem Zelt stehen, während ich in einem Haus von Zedernholz wohne. Die Zeder ist das Nationalzeichen des Libanon. Die Fahne des Libanon hat auch die Zeder als Zeichen. Und ich habe mal nachgelesen, was eigentlich die Zeder ist, warum David so spricht aus Zedernholz. Ist das so ein gutes, wertvolles Holz? Ich weiß nicht, wie hoch und wie stark die Mammutbäume werden. Das habe ich mir nicht die Zeit genommen, um das nachzulesen. Aber die Zeder als Baum des Libanon bedeckte damals den ganzen Hügel, den ganzen Gebirgszug. Das war so wie bei uns die Fichtenwälder, so das ganze Bäume da standen, also Wälder da waren. Und es wurde Holz gehauen für das Haus David. Es wurde Holz gehauen für das Gebäude des Tempels. Ja, was schätzt ihr? Also die Zeder ist erst einmal ein Nadelbaum. Ihre Nadeln sind ähnlich der Nadeln der Lärche, die fallen aber im Winter nicht ab. Es ist also, die Zeder ist ein immergrüner Baum. Schätzt ihr, wie hoch eine Zeder wird?
Ja, wenn ich.
Das solltest du ja nun nicht sagen. Sollt ja mal die Leute das schätzen, die es nicht vorlesen können. Ja, also 40 bis 50 Meter hoch. Das ist schon für einen Baum eine unvorstellbare Höhe. Und wie dick wird der Stamm? Das hat mich noch mehr begeistert. Wie dick, bitte? Ja, viel dicker. Wie dick wird der Stamm der Zeder? Also ich sage mal den Umfang, rundgerechnet 12 Meter. Also wer jetzt noch ganz kurz die Kreisberechnung in sich hat oder im Kopf hat, der kann grob schätzen, wie stark der Stamm wird. 12 durch 3 ist 4, ja. Also um die 4 Meter ist der Stamm der Zeder, wenn sie ausgewachsen sind. Und was man aus so einem Stamm schon an Brettern schneiden kann, das ist schon für uns heute eine unvorstellbare Menge. Und das Holz der Zeder war so hart, dass es keine Schädlinge gab, die sich in dieses Holz einarbeiten konnten. Es war also, das Holz war so stabil, dass auch dann im verbauten Zustand keine Holzwürmer da reingekommen sind. Kennen wir ja alle noch, wenn die Kiefer oder Fichten da standen und dann unten die ganzen Späne da lagen von den Holzwürmern. Bei der Zeder gibt es so etwas nicht. Also es war schon ein ganz besonderes Holz. Und David hatte sich das Holz vom Libanon bringen lassen und hat sich damit ein Haus gebaut. Und als Salomo, und ja, das ist noch wichtig für mich, und der Prophet Nathan sagte, ja, David, das ist eine gute Idee. Du hast wirklich die Ehre Gottes im Sinn. Du sollst das Haus des Herrn bauen. Gott wird dir Gelingen schenken. In der Nacht auf dieses Gespräch hin erscheint Gott, wie auch immer, dem Nathan und macht ihm klar und sagt, David baut dieses Haus nicht. David ist ein Kriegsmann. David hat viel Blut in den Kriegen vergossen. David wird mir dieses Haus nicht bauen. Und nun geh du zu David hin und sage ihm, dass er das Haus nicht bauen wird. Da hat jemand eine gute Idee, wird in seiner Idee unterstützt. Und ich denke, das können wir auch heute sagen und kennen wir auch heute, dass auch in Gemeindearbeit manche Ideen da sind, die von Menschen gut geheißen werden. Und das müssen wir jetzt so machen, wir müssen hier organisieren, wir müssen das machen, um Leute ranzukriegen. Vor einiger Zeit hing bei uns im Schaukasten ein Zettel, auf dem stand: Unser Ziel ist es nicht, Menschen in die Kirche zu bringen. Unser Ziel ist es, Menschen zu Jesus zu bringen. Wer das oberflächlich liest, könnte denken, naja, die wollen ja mit uns gar nichts zu tun haben. Wenn wir nicht in die Kirche kommen sollen, dann ist das schon unsinnig, dass die uns dann noch was von Jesus erzählen wollen. Aber für mich war das so, das Ziel ist, die Menschen zu Jesus zu bringen. Und dazu gibt es mehrere Etappen. Denken wir an Radrundfahrten, da gibt es einen Start, da gibt es Etappenziele und da gibt es das Endziel. Tour de France, meistens Paris. Und unterwegs gibt es immer wieder Etappen. Und die Menschen in die Kirche zu bringen, ist die erste Etappe. Menschen einzuladen, ihnen Gemeinschaft nahezubringen, sie spüren zu lassen, dass sie hier gern gesehen sind. Das ist aber nur eine Etappe. Und die zweite Etappe ist, ihnen von Christus zu erzählen. Wirklich das Wort Gottes ihnen nahezubringen und dann darauf warten, dass der Geist Gottes wirkt. Die zweite Etappe, sie einzuladen, ihnen Wort Gottes zu sagen. Die dritte Etappe, die können wir nicht machen. Ich will und ich kann keinen Menschen zu Gott bringen. Ich kann ihnen Gottes Wort sagen, ich kann ihnen den Weg zeigen, aber ich kann sie nicht bekehren. Und das ist eine Sache, die Gott vollenden muss. Das ist das Ziel, dass Menschen mit Christus in Verbindung kommen. Und wenn ich diese drei oder die zwei Etappen mit dem Ziel vergleiche, dann frage ich mich oft, was muss eigentlich eine Gemeinde alles tun? Muss sie Veranstaltungen machen? Muss sie Filme in der Gemeinde zeigen? Muss sie irgendwelche Dinge bringen, nur um Menschen anzulocken und dann ihnen nicht vom Wort Gottes sagen? Dann bin ich der Meinung, dann ist das Ziel verfehlt. Und so dürfen wir auch heute uns ganz klar an dieses Wort halten, Menschen einladen, Menschen von Gottes Wort oder mit Gottes Wort vertraut machen, ihnen die Liebe Jesu anzubieten und ihnen dann auch zu sagen, dass Gott oder Christus mit offenen Armen dasteht und sie haben möchte. Das ist unsere Aufgabe und das ist unser Ziel. Und darum bin ich heute oft so davon überrascht oder auch erstaunt, wenn irgendwelche Ideen da sind und wir müssen das machen und wir müssen das machen und es wird nicht danach gefragt, was Gott dazu sagt. Hinter all dem Ziel, das so die Menschen heutzutage verfolgen, steht für mich oft die Frage, will man die Welt in die Gemeinde holen? Ich meine nicht die Menschen. Ich meine die Welt mit ihrem ganzen Gehabe, mit allem ihrem Tun. Und das finden auch welche gut. Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und Gott sagt zu Nathan, du sagst ihm David, das machst du nicht. Und ich glaube, wir tun auch gut daran, wenn wir uns daran halten, an dem Punkt Gottes Wort zu sagen, den Menschen die Einladung Gottes zu sagen, ihnen das Ziel zu zeigen und daran zu bleiben. David durfte also nicht bauen. Wie reagiert David nun? Ich habe eine gute Idee. Mir sagen die Menschen noch, das ist gut. Und plötzlich kommt einer und sagt, nee. Wenn ich das so für mich vorstelle, könnte ich mir das auch so denken. Ich würde erstmal bockig reagieren. Was? Wir waren uns doch einig, dass das gut ist. Und jetzt kommst du und sagst, das ist nicht gut. Gott will das so nicht. David reagiert nicht so. Wird dann auch berichtet, kurz vor seinem Tod, ordnete David an, dass alle Schätze, die er gesammelt hat, Gold, Silber, Edelsteine, an Reichtum, an Erz, alles, was auch gebraucht wird zum Bau des Tempels, für den Bau des Tempels gegeben wird. Und nicht nur das, sondern er ruft, wie Salomo hier in dem verlesenen Text, die Ältesten und die Oberhäupter der Stämme, das heißt die Fürsten aus den 12 Stämmen, die ruft er zusammen und sagt, mein Sohn Salomo soll dem Herrn ein Haus bauen. Und dazu wird Material benötigt. Ihr müsst das Material bringen. Und es wird dann aufgezählt, das will ich nicht alles aufzählen, wie viel Gold und Silber, wie viel Edelsteine, wie viel Erz, das ist nicht nur Eisen, sondern auch Kupfer, Erz, wie das alles zusammengebracht wurde, um das Haus Gottes fertigzustellen. Und dann beginnt Salomo das Haus zu bauen. Im 4. Jahr seiner Regierungszeit baut an dem Haus 7 Jahre, 6 Monate, bis es fertig ist. Und als das Haus fertig ist, lässt Salomo die Levitenschaft antreten. Ich sage es mal erstmal, die Levitenschaft. Denn die Priester gehören zum Stamm Levi. Die Priester sind Leviten. Und wenn an einer Stelle hier steht, die Leviten und die Priester tragen, und im ersten Buch der Könige steht dann, die Leviten trugen, dann sind das die Priester aus dem Levitenstamm. Ist also kein Widerspruch, wer das mal den ganzen Zusammenhang Tempelbau und von David an bis zur Fertigstellung lesen möchte. Ich kann es nur sagen, ich habe es früher als junger Mensch gern gelesen, habe mich daran gefreut, wie das alles so gelaufen ist. Und dann ist der Bau fertig und Salomo ordnet an, dass die Obersten der Stämme und der Familien kommen und die Leviten. Und dann wird die Lade Gottes, die jetzt noch unter dem Zelt in der Stadt David steht, wird dann von den Priestern getragen, so wie es Gott verordnet hat. Und dann steht hier, die Lade wurde in das Allerheiligste gebracht, in den Hörraum. Habt ihr hingehört? Hörraum? Was soll das? Hörraum, dieser Begriff ist mir wichtig geworden. Das ist der Raum, wo sich Gott in seiner Gegenwart offenbaren möchte und wo er auf die Bitten hört. Und wenn ihr das mal lest, das würde jetzt alles zu lang führen, was Salomo dann seiner Ansprache für den Tempel alles sagt, wie alles gelaufen ist, wie Gott Gnade gegeben hat zu allem Bauen und wie er dann auch für dieses Haus und für das Volk bittet. Herr, wenn dein Volk sündigt und du sie weggeführt hast und sie in Richtung nach Jerusalem, nach diesem Tempel beten, dann wolltest du sie erhören. Da fiel mir noch einer ein, der gekommen ist, der aber nie so weit kommen durfte nach dem Gesetz, der kam nach Jerusalem, um anzubeten. der Kämmerer aus dem Morenland, der wollte in Jerusalem anbeten, weil sich auch unter den Heidenvölkern doch rumgesprochen hatte, Jerusalem ist ein ganz bestimmter Ort, wo sich Gott offenbart. Und wenn es heißt hier der Hörraum, dann ist es der Raum, da stellten sich die Israeliten vor, auch wenn sie nicht direkt da waren, aber da ist Gott, der hört ihre Gebete. Und das ist das, was wir als Allerheiligstes kennen, die Bezeichnung. Und die Lade Gottes war durch eine Decke verhüllt, durch eine Leinwand. Und die war so breit, dass sie die Lade verdeckte, aber die Stangen, die an der Lade dran waren, die mussten nach Vorschrift Gottes eben immer in der Lade bleiben, die waren an den Enden zu sehen. Also man hatte auch, also vom Heiligtum, nicht vom Allerheiligsten, vom Heiligtum aus waren die Stangen zu sehen, nicht vom Vorhof der Heiden und Vorhof der Frauen, sondern man musste schon wirklich ins Heiligtum gehen, um dann auch diese Feldbahn zu sehen, die die Lade verdeckte, und dann auch die Stangen, die darüber hinaus reichten. Und in dieses Allerheiligste, hinter diesem Vorhang, durfte nur einmal im Jahr der jeweilige hohe Priester gehen, um dort vor Gott Opfer zu bringen. Das war schon ein ganz besonderer Ort. Und so haben es auch die Israeliten verstanden. Das Allerheiligste, da wohnt Gott. Und wenn wir beten, dann hört Gott uns an dieser Stelle. Das war so ihre Vorstellung. Jesus sagt dann zu der kananäischen Frau, zu der aramäischen Frau, es kommt die Zeit, da wird man weder in Jerusalem noch auf dem Garizim anbeten, sondern man wird an allen Orten Gott anbeten. Gott ist von allen Orten erreichbar. Er ist nicht an einen Ort gebunden. Das sagt ja Salomo dann auch. Wie könnten wir dir ein Haus bauen, der du der Herrscher bist? Wie könnten wir uns einbilden, dass du dieses Haus ausfüllst und dass du hier mit all deinem Glanz und mit all deiner Macht und Herrlichkeit drin wohnst? Das geht nicht. Aber Gott hat trotzdem für dieses Haus deine Zusage gegeben. Und dann, am Karfreitag, geschieht etwas. Was passiert dann am Karfreitag? Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang vor dieser Bundeslade von oben an bis unten aus. Also von oben kam die Eröffnung oder das Öffnen des Allerheiligsten. Von oben kam der Begriff, jeder Mensch, der es will, hat Zugriff und hat Zugang zum Herrn. Jeder kann ihn anrufen, wann, wo und wie er will. Und das ist eigentlich auch mein Schlussgedanke. Denn der Tempel, dafür habe ich mir nochmal 5 Punkte aufgeschrieben. Der Tempel, er war der Mittelpunkt des Gottesdienstes, der das Volk in allen Generationen zum richtigen Glauben aufrief. Also so sollte es sein. Er war das Symbol der Gegenwart Gottes. Er war das Symbol der Vergebung und Gnade und erinnerte das Volk daran, wie schlimm Sünde ist, aber auch daran, dass Gott Gnade gibt. Er bereitet das Volk auf das wahre Lamm Gottes vor, auf Jesus Christus, der die Sünde wegnehmen sollte. Und letztens, er war ein Ort des Gebetes. Wir wissen, dass die ganzen Opfer, die dort am und im Tempel geschehen sind, immer wieder Opfer waren, die auch einmal der Ehre Gottes dienten, aber auch immer wieder zur Vergebung von Sünden. Wenn jemand eine Sünde getan hat, der soll dann mit einem Opfertier zum Priester gehen und das soll dann dort geschlachtet werden zur Vergebung der Sünden. Also das hat Gott schon damals in der Stiftshütte festgelegt, dass es eine Möglichkeit gibt, schon im Alten Testament vor Jesus Christus Sündenvergebung zu erfahren. Und Jesus Christus ist dann das Lamm Gottes geworden, das für die Sünde der Welt gestorben ist. Er hat die Sünde der Welt getragen und darum dürfen wir uns auch immer wieder daran erfreuen und daran denken, wenn wir Abendmahl feiern, dass Jesus Christus für mich, für uns das Lamm Gottes ist. Und er möchte, das ist sein Herzensanliegen, dass wir dieses Opfer, das er gebracht hat, dankbar annehmen, uns vor ihm beugen, unsere Schuld und Sünde vor ihm bekennen und durch ihn Freiheit, Vergebung der Sünden erfahren. Er will uns zu Kindern Gottes machen. Amen.